eine Leiter, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sag deine Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, so schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist und dir heute wieder Zeit nimmst für ein bisschen Hi Baby. Ich bin Isa und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Es geht ganz viel um Neurodivergenz und es geht ganz viel darum, wie ich es schaffe, als Mama in all diesem Chaos und Stress meine innere Balance zu halten, sie wiederzufinden, das Leben zu genießen und mit Humor zu nehmen, aber eben auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste mit euch sprechen möchte. Was mir immer total am Herzen liegt, ist euch zu zeigen, hey, auch wenn es manchmal im wuseligen Alltag ein bisschen untergeht, ist unser Leben doch im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön, oder? Und der Hi Baby Podcast soll unser Ort sein, an dem wir uns miteinander verbinden, wo wir merken, hey, hier werden wir verstanden, hier gibt es ganz viele, denen geht es genauso wie uns. Wir können uns hier gemeinsam unterstützen, Kraft tanken. Ich hoffe, ihr bekommt immer wieder gute Laune hier im Hi Baby Podcast. Das Ziel ist für mich einfach, unser Leben vor allem mit Neurodivergenz so richtig durchzurocken. Sehr schön, dass du da bist. Heute ist wieder Recap Day und ich sag's euch direkt. Recap vom April. Der April war heftig. In so vielerlei Hinsicht heftig, aber ich glaube, heftig ist das richtige Wort. Habe ich schon gesagt, dass der April heftig war? Genau, darüber geht es in dieser Podcast-Folge. Ich erzähle euch, was wir für einen Struggle mit dem Kostenträger der Busbeförderung unseres Sohnes hatten. Also unser Sohn, ne, hat ja auch einen Inklusionsplatz in seinem Hort und der wird vom Jugendamt bezahlt. Das Jugendamt ist der Kostenträger und wir hatten diesen Monat einen riesen Hassel mit denen und ich weiß genau, wir hätten alles Recht, die zu verklagen. Wir wollen das auch noch tun, aber genau, ja, ich erzähle euch das jetzt in der Recap-Folge noch. Ich habe da noch gar nicht so viel drüber gesprochen, weil nebenbei ist ja noch mein Buch rausgekommen und auch das hat mir noch mal krass meine Neurodivergenz gezeigt. War auch wieder echt spannend, was ich da so über mich selbst alles gelernt habe. Mit dem Lounge und mit neuen Dingen und mit Sachen, die außerhalb meiner Routine und außerhalb meiner Komfortzone sind. Was ist im April noch gewesen? Eine relativ unangenehme Sache im Kindergarten unserer Tochter, wo ich auch wieder am Überlegen bin, wie gehe ich da jetzt damit um, wie versuche ich da jetzt für mich einen guten Weg zu finden oder für uns als Familie. Und das Thema Urlaub. So, ich rede jetzt gar nicht mehr lange rum, weil es sind viele Themen, die ich heute mit euch besprechen will in der Recap-Folge oder bei denen ich euch mitnehmen möchte. Und wie immer starten wir mit dem gemeinsamen Check-in. Das heißt, wir kommen mental nochmal gemeinsam hier im Hi Baby Podcast an. Also stell dich drauf ein. Jetzt ist Hi Baby Zeit. Ich habe das zum allerersten Mal mit diesem, der Körper stellt sich auf etwas ein, im Yoga auch gelernt. Und da hat mein Yogalehrer auch mal gesagt, der Körper ist ja auch, ist logischerweise sehr konditionierbar. Und wenn du zum Beispiel immer zu Beginn, also wenn du beim Yoga, du machst immer eine gewisse Abfolge beim Yoga und du kommst beim Yoga immer ins Schwitzen und dann machst du beim Yoga, bevor du anfängst, immer so eine Startmeditation im Stehen und der Yogalehrer meinte dann, bei den geübten Yogis fängt dann schon die Schweißproduktion an, weil der Körper genau weiß, was jetzt gleich passiert, dass er nämlich schwitzen wird. Und dann wärmt der Körper sich schon von ganz alleine auf und fängt einfach schon an zu schwitzen. Und genau so stelle ich mir das auch immer mit dem Check-in hier im Hi Baby Podcast vor, dass ihr einfach schon direkt wieder zu euch kommt, euch mit euch selbst verbindet, euch was Gutes tut einfach. Und deswegen dürft ihr, wenn ihr möchtet, sehr gern die Augen schließen und euren Atem beobachten. Ist er gerade flach und eher gehetzt oder ist er total tief und entspannt? Wie ist euer Herzschlag? Haltet gerne mal beide Hände ans Herz. Und verbindet euch mit eurem Herzschlag. Und verbindet euch auch mit eurem Herzen. Fragt euch mal, was für euch wirklich zählt. Was zählt für dich? Was ist dir wirklich wichtig? Und wie viel Gewichtung gibst du dem, was dir wirklich wichtig ist, in deinem Alltag? Und egal, was da jetzt bei rauskommt, nimm das einfach so an, beobachte das jetzt einfach und sag dir, okay, ist schon richtig gut, behalte ich so bei. Oder vielleicht denkst du dir gerade, da könnte ich ein bisschen mehr Gewichtung in meinem Alltag draufgeben, wenn es mir so wichtig ist. Und ganz ohne, dass du direkt anfängst, in den Kopf zu gehen und dir zu überlegen, wie, einfach nur das wahrzunehmen. Wenn du möchtest, darfst du auch gerne eine Hand jetzt vom Herz wegnehmen und auf deinen unteren Bauch legen. Und dann mal tief in den unteren Bauch atmen. Die Luft kurz anhalten. Alle Zellen aktivieren sich. Und dann tief und vollständig ausatmen. Und das darfst du gerne noch so ein bisschen weitermachen, während ich dir erzähle, wie ich heute da bin. Wir haben heute einen richtig schönen sonnigen Tag und ich bin total wetterabhängig. Also ich bin so ein Sonnenmensch. Und es war die letzten Monate auch schwierig für mich, weil ich ja im Gesicht diesen weißen Hautkrebs hatte, der ja von der Sonne kommen soll, also von Sonnenbrand. Und das, immer wenn ich jetzt sage, ich bin so ein Sonnenmensch, dann habe ich gleich so einen Stich irgendwie und es fühlt sich irgendwie schlecht an, das zu sagen. Weil ich denke, oh, ich habe mich an der Sonne ja auch verbrannt. Trotzdem bin ich total von der Sonne irgendwie beeinflussbar, wenn die da ist. Ist meine Energie auch gleich eine andere und irgendwie habe ich Lust, ja, aktiver zu sein und was zu machen. Das heißt, es ist heute noch früh am Morgen oder gar nicht, ja, also es ist einfach morgen. Der Tag liegt noch vor mir und ich habe schöne Ideen für diesen Tag. Gleichzeitig liegt der Buchlaunch hinter mir und ich habe die letzten Tage so richtig krass gemerkt, wie anstrengend das alles für mich war und wie das über mein, also wie viel ich mich überwinden musste, wie viel ich über mich hinaus gehen musste, über meine eigene Komfortzone, über meine Schamgrenze, meine Komfortzone und wie anstrengend das einfach war. Das liegt mir einfach auch noch in den Knochen, das merke ich. Und deswegen bin ich irgendwie so, ich freue mich auf den Tag heute, ich habe Lust auf den Tag und bin trotzdem noch so ein bisschen verkatert. Vielleicht kann man das so vergleichen, als wäre man gerade von einem Festivalwochenende nach Hause gekommen. Vielleicht wart ihr Festivalgänger, ich war eigentlich gar nicht so eine Festival, so ein Festivalgirl, aber ich war auch zweimal in meinem Leben auf einem. Und dann freut man sich ja auch so, man weiß ja schon Monate im Voraus, okay, da ist das Festival und dann macht man das und dann ist es eigentlich immer so, dass man viel zu wenig Schlaf bekommt und es ist super schön und super special und danach ist man aber auch so Hangover. Genau, so fühle ich mich. Dann lasst uns reinstarten in unseren April.
Mama,
Wie viele Punkte möchte ich dem April geben? Ganz intuitiv ist eine 6 bei mir da. Ja, eine 6. Und ich habe ja zu Beginn auch gesagt, ich versuche so ein bisschen das auch chronologisch abzuarbeiten. Nee, abzuarbeiten klingt viel zu negativ. Also tatsächlich ist das, was mir am meisten gerade aktuell so präsent ist vom April, ist tatsächlich diese Geschichte mit dem Jugendamt. Und man denkt ja immer so, also ich war früher so, oh, das Jugendamt, ey, das sind die, die für Kinder da sind. Das sind die, die sich um Kinder kümmern. Die rufe ich an, wenn ich das Gefühl habe, irgendeinem Kind geht es nicht gut. Und jetzt bin ich so enttäuscht und so wütend auf das Jugendamt und habe denen auch tatsächlich in einer E-Mail vor ein paar Wochen Kindeswohlgefährdung vorgeworfen. Und zwar Kindeswohlgefährdung meines eigenen Kindes. Und ich muss mich gerade hart bemühen, dass ich nicht anfange loszuheulen, weil das für mich so krass ist. Weil ich das so eine krasse Frechheit finde und so unfassbar einfach. Also wir haben diesen Inklusionsplatz für unseren Sohn in seinem Hort nachmittags. Und wisst ihr, diesen Inklusionsplatz zu bekommen, das ist wirklich auch schon, das ist aufwendig. Und wir zahlen unfassbar viel Geld für diesen Inklusionsplatz. Und wir bekommen dafür auch echt wenig. Also das ist immer auf dem Papier, in der Theorie heißt es, da bekommt dann das Kind das und das und das und das. Und in der Praxis ist es dann so, ja, wir haben gerade Personalmangel, ja, da fehlt gerade die und da ist gerade die nicht da und dann wird was gemauschelt und dann wird unter der Hand irgendwie geguckt. Und uns ging es eigentlich nur darum, dass unser Sohn an einem Ort ist nach der Schule, an dem er sich wohlfühlt. Das ist für mich die Priorität. Das ist das Einzige, was mich eigentlich interessiert. Ich möchte, dass mein Sohn nach der Schule an einen Ort gehen kann, wo er sich wohlfühlt. Denn wenn das nicht gegeben ist, dann kommt er nach der Schule einfach heim. Punkt. Und dann kann ich gar nicht mehr arbeiten sozusagen. Oder dann mache ich vielleicht noch eine Podcast-Folge im Monat oder so. Weil dann ist es einfach schwierig mit den ganzen Bring- und Holzeiten. Und dann haben wir auch noch Therapien und so weiter. Aber deswegen war es einfach so wichtig, dass er einen Platz bekommt, an dem er sich wohlfühlt. Und da war dann die Thematik, dass er da nicht so einfach hinkommt wie die anderen Kinder, die einfach auf unserer Sprengelschule sind, also an der nächstgelegenen Schule hier von uns. Da gibt es von der Sprengelschule gibt's einen Schulbus, der fährt nach der Schule zu diesem Hort. Und dann hatten wir einen riesen Hassel, ein riesen Thema, dass unser Sohn überhaupt von seiner Schule, wo er ist, zu diesem Hort befördert wird. Das ist eigentlich niedergeschrieben, schwarz auf weiß. Dadurch, dass er einen Inklusionsplatz hat, ist es Aufgabe des Kostenträgers, die Beförderung sicherzustellen. Also es macht ja keinen Sinn, jemandem einen Inklusionsplatz zu geben, aber dann kommt das Kind da gar nicht erst hin. Und das war schon das Erste, wo sich das Jugendamt, also der Kostenträger in unserem Fall ist das Jugendamt. Das ist bei Kindern, die keine Intelligenzminderung haben, ist das immer das Jugendamt ab dem 6. Lebensjahr. Und wenn die Kinder eine Intelligenzminderung haben, ist das der Bund sozusagen, glaube ich, also das Bundesland. Egal, wir hatten dann Riesenhassel, dass die überhaupt diese Beförderung veranlassen, weil das Jugendamt mir gesagt hat, ist nicht unsere Aufgabe, nö, also das müssen sie selber organisieren. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass das stimmt. Ich habe das nicht in Frage gestellt und habe das hier im Podcast vor fast einem Jahr habe ich das hier thematisiert und dann hat sich eine von euch gemeldet und gesagt, hey, ich arbeite in einem Jugendamt in einem anderen Bundesland und ich sage dir, das ist Aufgabe des Jugendamts. Schau mal genau diesen Paragraphen an und hier und da und überhaupt. Und daraufhin habe ich dann angefangen, für dieses Recht meines Sohnes zu kämpfen und das war ein wirklicher Kampf. Das war ein bürokratischer Kampf. Ich musste da so viel dazu recherchieren, machen und tun, stundenlang. Und dann hat es funktioniert und es hat genau 5 Monate funktioniert. Und Anfang diesen letzten Monats, eben im April, wurden wir von der Schule angerufen und das heißt, Frau Demirel, ihr Sohn steht alleine vor der Schule und der Schulbus, der ihn bisher immer mitgenommen hat zu seinem Hort, hat ihn nicht mitgenommen, weil der voll war. Und der saß schon im Schulbus und er musste dann wieder aussteigen, weil ein anderes neues Kind kam und das stand auf dem Schulbeförderungsplan vom Busfahrer. Und dann hat der Busfahrer gemeint, unser Sohn muss jetzt aussteigen. Und sie wissen jetzt nicht, der soll mit dem nächsten Bus jetzt fahren und niemand weiß, wer der Busfahrer ist und welcher Bus das ist und was hier eigentlich los sei. Kurze Zeit später wurden wir auch dann direkt vom Hort angerufen, der gemeint hat, unser Sohn ist nicht angekommen. Unser Sohn wurde als vermisst bei uns dann gemeldet und dann konnten wir Gott sei Dank sagen, ja, die Schule hat schon angerufen. Unser Sohn hat Gott sei Dank, sage ich ja so oft, eine super, super tolle Klassenlehrerin und die ist dann einfach bei ihm geblieben, hat auch Unterricht verpasst. Die hätte eigentlich wieder unterrichten sollen, hat Unterricht verpasst, ist bei unserem Sohn geblieben, dass er nicht alleine einfach vor der Schule auf einen unbekannten Busfahrer wartet, um dann da mit völlig fremden Kindern zu seinem Hort zu fahren. Für einen autistischen Jungen ist das wirklich heftig. Das ist ja, also gerade das Struktur, Regelmäßigkeit, das ist ja Sicherheit. Zu wissen, dass es immer der gleiche Busfahrer, dass es immer der gleiche Sitzplatz, den er hat und dass es immer die gleiche Uhrzeit, mit der er abfährt, das ist ultra wichtig und das ist einfach alles weggebrochen. Dann habe ich völlig zusätzlich ist das alles noch passiert, während ich ein Interview gegeben habe für mein neues Buch. Das heißt, ich hatte mein Handy im Flugmodus und auf lautlos und trotzdem sieht man ja diese, vielleicht hatte ich es gar nicht im Flugmodus. Naja, ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit gesehen, dass da Nachrichten eingingen in mein Handy. So, Schule ruft an, Nachricht vom Schulmanager, Hort ruft an und gleichzeitig wusste ich ja, die haben die Handynummer meines Mannes und von mir. Und wenn ich nicht erreichbar bin, dann rufen die auch meinen Mann an. Aber trotzdem war ich kurz extrem abgelenkt in diesem Interview, weil ich mir natürlich einen riesen Kopf gemacht habe. Und am liebsten hätte ich gesagt, hey, ich muss mal kurz pausieren. Ich muss mal kurz wissen, was hier mit meinem Sohn los ist. Dann haben wir mit dem Jugendamt gesprochen und das Jugendamt meinte dann so, ach ja, wir haben da, nee, warte mal, wie war denn das? Ich glaube, das Jugendamt wusste selbst nicht so genau. Ach ja, tut uns leid, nee, ihr Sohn ist heute nicht befördert worden. Ja, müssen wir selber mal nachgucken, was da los ist. Dann habe ich beim Busunternehmen angerufen, weil ich inzwischen all die Telefonnummern habe. Ich habe auch die Telefonnummer seines normalen Busfahrers. Ich kenne seinen normalen Busfahrer. Da hat man irgendwie die Telefonnummern auch, ne? Also bin ich auch ganz froh, dass ich das alles mir besorgt habe. Dann habe ich da angerufen, dann sagt das Busunternehmen zu mir, naja, also Frau Demirel, Ihr Sohn ist ja bei uns nicht mal als Beförderungsgast oder als Beförderungskind gelistet. Wir haben keinen Beförderungsvertrag für Ihren Sohn. Ich so, was? Wie kann das sein? Wieso haben Sie keinen Beförderungsvertrag? Das müssen Sie doch mit dem Jugendamt vereinbart haben. Nee, da wurde irgendwas untereinander gemauschelt, habe ich so erfahren. Und dann ging das los und dann musste ich da, ich habe, glaube ich, 3 Stunden an diesem Tag telefoniert mit allen möglichen Stellen und niemand konnte mir sagen, was los ist. Und am nächsten Tag ist dasselbe wieder passiert. Und am übernächsten Tag wieder. Und dann könnt ihr euch vorstellen, also unser Sohn war zum einen komplett durch den Wind. Der hatte auch Angst, in die Schule zu gehen, weil er dann immer meinte, Mama, wie komme ich denn jetzt in den Hort und komme ich überhaupt in den Hort? Und was passiert dann? Mit wem komme ich in den Hort? Also ich meine, für ein ganz normales, 7-jähriges, entwickeltes Kind, glaube ich, ist das schon heftig. Für ein Kind mit Autismus ist das einfach, das geht nicht. Punkt. Und vor allem ein autistisches Kind unbeaufsichtigt vor der Schule stehen zu lassen, den Eltern nicht Bescheid zu geben, geht überhaupt nicht. Und dafür ist das Jugendamt verantwortlich, ne? Also die haben den Auftrag, dass unser Sohn von der Schule zum Hort befördert wird. Und dass ein Jugendamt sowas verpasst und ich habe denen am Telefon gesagt, es darf nicht noch einmal passieren. Stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass ab morgen die Beförderung von unserem Sohn wieder klar geht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und am nächsten Tag hat es wieder nicht funktioniert. Dann haben wir versucht, beim Jugendamt anzurufen, ging niemand mehr ans Telefon. 13 Uhr wohlgemerkt. Der Hort hat versucht, das Jugendamt anzurufen. Unser Sohn hat dem Hort, also an all diesen Tagen, nur noch ein kaltes Mittagessen. Das hat er natürlich nicht angerührt, weil es kalt war. Und das ist halt auch klassisch autistisch, ne? Der isst das Essen auch nur, wenn es einfach einen bestimmten Wärmegrad hat. Und sobald es nicht mehr warm ist, ist das Essen für ihn kalt. Dann riecht das Essen anders, dann isst er es nicht mehr. Dann war die Hausaufgabenzeit vorbei. Dann hat er auch keine Hausaufgaben mehr gemacht. Also es war einfach ein Zustand, wo ich halt sage, es geht nicht, könnt ihr nicht bringen. Und dann versucht man da beim Jugendamt irgendjemanden zu erreichen und die tun nichts. Es interessiert niemanden dort. Dann heißt es, tut uns leid, ja, wir telefonieren nochmal. Aber es hat sich nichts geändert im Endeffekt. Und dann haben wir wirklich 1,5 Wochen lang täglich telefoniert und geguckt, und wie können wir es machen. Und er ist dann eine Zeit lang mit einem späteren Bus gefahren. Und dann hieß es, ein anderer Busfahrer wartet mit unserem Sohn auf den nächsten Busfahrer. Das sind alles Männer, die wir nicht kennen, die unser Sohn nicht kennt, zu denen wir auch natürlich überhaupt kein Vertrauen haben, und ich möchte meinen Sohn auch eigentlich nicht mit einem völlig fremden Mann irgendwo alleine warten lassen, ist ja verständlich. Also ich fand es echt unter aller Sau, und ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten und die meinten halt so, ja, das geht halt jetzt auch schon los, das merkt man ja schon, also ich merke es schon seit 2 Jahren mit diesen ganzen Kürzungen im sozialen Bereich, vor allem auch bei Menschen mit Behinderung und bei Inklusion, wird einfach gerade brutal gekürzt und brutal eingespart. Und du merkst halt, die Politik hat uns nicht auf dem Schirm. Also wir sind einfach irgendwo am Rande, juckt keine Sau, weil die unsere Kinder irgendwo auch abgeschrieben haben. Also das ist ja, also für mich ist das die logische Schlussfolgerung. Es interessiert sie nicht, was mit unseren Kindern los ist, ob die eine gute Schulbildung bekommen, ob die eine Schulassistenz bekommen, ob die eine Schulbegleitung bekommen, weil sie sich denken, ja, aus denen wird doch eh nichts. Also warum jetzt groß in die rein investieren, wenn die am Ende langzeitarbeitslos sind und irgendwo in Pflegeeinrichtungen landen oder in betreutem Wohnen. Und das finde ich einfach schreiend ungerecht. Und ich möchte da so viel mehr dazu tun. Und gleichzeitig merke ich einfach, wie eben auch meine Energie begrenzt ist, und merkt dadurch auch wieder, wie begrenzt die Energie von all uns pflegenden Eltern ist. Und es sind halt die wenigsten, privilegiertesten, die in so einem gesellschaftlichen Rahmen noch die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und trotzdem will ich das unbedingt tun. Und da jetzt auch noch, rechtlich dagegen vorgehen, weil das ist immer noch so. Also das Thema hat sich nicht verändert. Wir haben jetzt inzwischen rausgefunden, warum der Bus plötzlich voll besetzt ist. Das liegt daran, dass ein Hort am Ort der Schule unseres Sohnes hat ein Hort geschlossen, ganz spontan und ohne große Ankündigung. Ist der geschlossen worden. Das ist wahrscheinlich jetzt auch mehrere Monate so. Und jetzt müssen diese Kinder auch noch alle befördert werden. Und die Gelder sind nicht da, um einen zweiten Bus dorthin zu stellen. Und dann habe ich auch gemeint, ja, dann gibt es halt ein Taxiunternehmen. Ich kenne genügend Kinder mit Inklusionsstatus, die mit einem Taxi von A nach B gefahren werden. Von euch, von meiner Community. Ihr habt mir das erzählt und ihr habt mir das geschrieben. Und auch da heißt es dann bei uns, nee, also da müsste man das erstmal prüfen, ob dieser Aufwand gerechtfertigt sei. Und so lang soll unser Sohn einfach mit irgendeinem fremden Busfahrer auf den nächsten Bus warten. Dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir das jetzt eben mal so. Hat genau 2 Tage funktioniert und dann war dieser Busfahrer plötzlich auch nicht mehr da. Und dann saß unser Sohn bei der Sekretärin vor der Tür, weil die Sekretärin auch noch wichtige Gespräche hatte. Und dann hat sie ihn vor die Türe bei sich am Sekretariat gesetzt und ihm einen Malblock mit Stiften hingestellt und hat uns dann auch nochmal gesagt, dass auch sie jetzt beim Jugendamt nochmal nachhaken wird, weil sie darf eigentlich Kinder gar nicht beaufsichtigen. Sie hat überhaupt nicht die Ausbildung dazu. Also das ist im April passiert und ich glaube, wir sind da einfach ein Fall von vielen. Es passiert so viel Ungerechtigkeit mit Kindern, die einen Inklusionsstatus haben. Wir haben Rechte auf dem Papier noch, muss man ja auch wirklich sagen, noch sind diese Rechte da und trotzdem werden sie uns nicht gegeben. Trotzdem müssen wir dafür kämpfen und trotzdem müssen wir dafür unsere Zeit und unsere Energiereserven aufwenden. Also das finde ich unfassbar und das hat mich im April einfach extrem beschäftigt, das hat mich extrem traurig und wütend gemacht und aktuell ist es einfach so, dass wir unseren Sohn selbst zum Hort bringen, weil das geht eben da auch wirklich um das Wohl unseres Sohnes und darum, dass er sich sicher fühlt und dass wir auch wissen, dass er es in Sicherheit ist und dass er eben auch noch eine warme Mahlzeit bekommt, wo ich denke, Alter, wo sind wir denn? Das ist ja auch also irgendwie eine Deutschland-Wohlstandsgesellschaft, Bayern, also ja. Ich will da einige Briefe und einige wütende Briefe noch rausschicken. Das steht dann auf meiner To-Do-Liste im Mai. Warum habe ich das nicht direkt im April alles gemacht? Ja, Leute, im April kam ja auch noch mein Buch raus. Anders glücklich ist jetzt überall erhältlich. Könnt es euch im Laden holen. Schickt mir voll gerne Bilder, wenn ihr mal im Buchladen seid und das Buch zufällig seht. Ich freue mich da richtig drüber. Und das war wirklich auch so ein bisschen dann gedämpft, dieser Buchstart durch diesen krassen Struggle mit dieser Geschichte von unserem Sohn, weil mir solche Sachen ultra nahe gehen. Also ich bin einfach ein super emotionaler Mensch und sehr impulsiv und deswegen war es für mich schon echt heftig mit dieser ganzen Beförderungsgeschichte und ich habe mir so viele Sorgen auch gemacht um unseren Sohn. So klappt es, wohin kommt er und wann kommt er und so. Und gleichzeitig habe ich trotz allem so versucht, da dann auch irgendwo so einen Cut zu machen und zu sagen, okay, und jetzt freue ich mich, dass mein Buch da ist. Und ich bin auch mega happy über das super schöne Feedback von euch. Also ich habe das Buch ja wirklich geschrieben, um andere Eltern zu unterstützen, weil ich weiß, wie hart und einsam der Weg sein kann. Und wenn das Buch dahingehend hilft und wenn das Buch anderen Eltern gut tut und wenn ihr das Buch lest und euch weniger alleine fühlt. Ich hatte auch zum Release-Tag am 29. April eine Lesung in München und es war auf vielerlei Ebene war das so schön. Es war zum einen so schön zu sehen, dass die anderen Mamas, die da drin saßen mit ihren besonderen Kindern, ihr habt so genickt und ihr konntet euch in alles reinfühlen. Und das war dann auch so das Feedback, was ihr gegeben habt, wo ihr meintet, ich habe mich so verstanden gefühlt und ich dachte, du erzählst unsere Geschichte in diesem Buch. Also es klingt total nach uns und ich fühle alles und ich kenne alles. Und ich weiß noch, dass ich eben genau sowas immer gesucht und wenn ich es dann mal gefunden habe, aufgesaugt habe. Ich habe es aber noch nie in einem Buch so gelesen, sondern immer nur auf Instagram. Bei so anderen Accounts und das hat mir einfach wahnsinnig gut getan zu merken, hey, es gibt wirklich diese Geschichten von anderen Mamas und denen geht es genauso und anderen Familien, die haben dieselben Themen wie wir und das fand ich super schön und zum anderen war es auch so ultra schön mit dieser Lesung, die hat sich total spontan ergeben. Ich habe eine Bekannte angerufen, wollte von der eigentlich nur einen Kontaktdaten und dann meinte sie noch so, oh Isa, ich dachte gerade, du rufst an, weil du eine Lesung in meinem Atelier machen willst für dein Buch. Und ich war so, hä, man kann dein Atelier für eine Lesung mieten? Und sie so, ja natürlich, das mache ich regelmäßig. Und ich habe dann auch in ihrem Atelier bei der Lesung habe ich eine Szene vorgelesen. Da saß ich in einem Café und dieses Café war einfach gegenüber von dem Atelier meiner Bekannten. Also die Lesung war am Gärtnerplatz in München, das ist ein super schöner Ort. Und am Gärtnerplatz in München ist ein Café, das Quotidiano, vielleicht kennen das Münchner. Und es ist das allererste Café, das ich kennengelernt habe, als ich in München war. und ich war kein Kind mehr. Ne? Ich war vielleicht mal mit meinen Eltern früher in München. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Aber meine beste Freundin hat in München studiert und dann war ich sie besuchen und sie ging mit mir ins Quotidiano. Und ich weiß noch, dass ich alles dort so teuer fand, dass das Einzige, was ich mir dort leisten konnte, eine Suppe war. Und wir waren eigentlich zum Mittagessen da und ich habe da eine Suppe gegessen, aber ich fand dieses Café so wunderschön und ich fand diesen Gärtnerplatz mit diesen Blumen, das ist da ist in der Mitte, das ist so ein runder Platz, ne? So, wie so ein Riesenkreis, wo eine Straße rumführt, so ein Kreisverkehr eigentlich, aber ein kleiner. Und in der Mitte ist ein Riesenplatz mit Blumen, super schönen Blumen und einer Statue und Bänken und da sitzen Leute und da hatten zum einen mein Mann und ich unser erstes Date am Gärtnerplatz und dieses Café, das ist ja auch so lustig, ne? Da denke ich wieder, typisch neurodivergent halt, dieses Café wurde zu meinem Lieblingscafé, wahrscheinlich einfach nur, weil es das einzige Café war, das ich kannte, aber ich bin dann immer wieder zu diesem Café gegangen, weil ich das irgendwie auch so mit diesem schönen Tag bei meiner Freundin verbunden habe und als ich dann Jahre später selbst in München gelebt habe, war das einfach mein Lieblingscafé und da ist eine Szene im Buch in Anders Glücklich, wo ich in diesem Café sitze und diese Szene ist auch in echt passiert, also es war wirklich so, ich saß in diesem Café und habe dann eine andere Familie gesehen und dann ging es los, dass ich so neidisch auf diese Familie wurde und das beschreibe ich auch im Buch und ich konnte diese Szene ein Jahr später in diesem Atelier einer Bekannten vor euch, vor meinen Hörerinnen einfach vorlesen. Das fand ich crazy, das war irgendwie so ein Circle, der sich geschlossen hat und ich fand es auch so spannend, weil ich habe jetzt ein Jahr auf diesen Veröffentlichungstermin irgendwie hingearbeitet. Und der war immer so in meinem Kopf. Und dann war auch so dieses, okay, ich mache direkt am Tag der Veröffentlichung die Lesung und dann gebe ich das Buch so ein bisschen auch raus in die Welt und lasse es los. Und am nächsten Tag lag ich im Bett und habe gedacht, ich habe eine Grippe. So, jetzt kam gerade meine Tochter rein und meinte, sie möchte sich hier ganz, ganz leise bitte anziehen. Vielleicht, wenn ihr jetzt so ein bisschen was rascheln hört, dann ist es meine Tochter, die sich hier ganz, ganz leise anzieht. Jedenfalls, ich war an diesem Donnerstag, also es war ein Tag nach dem Erscheinungstermin meines Buches, lag ich den ganzen Tag im Bett. Ich habe keine einzige Nachricht auf Instagram gelesen. Ich habe keine einzige WhatsApp gelesen. Ich habe meine Mama angerufen und sie gebeten zu kommen, weil an dem Tag auch noch der Kindergarten einen Schließtag hatte und der Hort auch dementsprechend zu war. Unser Sohn ist ja auch in der gleichen Einrichtung, wo unsere Tochter ist. Das ist so ein Kinderhaus und da ist der Kindergarten und der Hort. Das heißt, ich hatte meine Tochter den ganzen Tag und meinen Sohn dann auch schon relativ früh. Und lag im Bett mit Gliederschmerzen. Mein ganzer Körper hat gebrannt und geschmerzt und es ging gar nichts mehr. Es ging null. Und dann kam meine Mama, die wohnt ja jetzt Gott sei Dank in der Nähe und war auch total besorgt. Und wir waren beide eigentlich der Meinung, ich bekomme eine Grippe. Und gleichzeitig dachte ich mir so, ich könnte mir auch voll vorstellen, dass es einfach so ein Erschöpfungssyndrom ist. Und am nächsten Tag... Und ich hatte Schweißausbrüche und Fieber und alles. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und es ging mir deutlich besser. Und am übernächsten Tag war alles weg. Und ich glaube, es ist wirklich so ein Erschöpfungsding gewesen, das mir einfach nochmal gezeigt hat, wie krass das alles war. So, ich habe einfach auch dadurch gemerkt, dass ich mir hier schon so mein Beruf einfach gemacht habe, wie es für mich gut ist. Also ich sitze hier alleine in meinem selbstgebastelten Büro. Ich habe keine Menschen um mich. Ich arbeite wann und wie ich will. Ich habe keine KollegInnen. Ich habe niemanden, mit dem ich zusammenarbeite, sondern ich mache ja wirklich auch alles allein und das tut mir wahnsinnig gut. Das ist für mich eine Ruhe und eine Entspannung, dass ich mich mit niemandem kurzschließen muss, dass ich an niemandem dranhänge, dass ich mit niemandem irgendwie darüber sprechen muss, oh, wann machen wir das am besten, wie machen wir das? Also ich habe ja auch am Anfang lange überlegt, ob ich Hi Baby mit jemandem zusammen machen soll, als Doppelmoderation. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil mich das so stresst, mich mit anderen Menschen zu koordinieren. Und weil ich eben auch dachte, nehme ja oft auch aufgrund unserer familiären Situation zu den verrücktesten Uhrzeiten auf oder ich kann dann ganz spontan nicht, weil das Kind zu Hause ist und dann muss man sich da wieder koordinieren und so. Und ich habe mir da schon echt so ein berufliches Umfeld geschaffen, das perfekt zu mir passt. Und mit dem Buch war das einfach anders. Ich hatte plötzlich einen Fall oder habe jetzt einen Verlag und dann gab es da die Lektorin und die Presseabteilung und da musste man Sachen koordinieren und dann kamen E-Mails und dann kamen Anforderungen und To-Dos und das hat mich so hart an meine Grenzen gebracht oder auch über meine Grenzen hinaus, dass ich echt nach diesem Release-Tag einfach nur noch flach lag und auch nochmal so gemerkt habe, ja, ich bin da einfach anders wie viele andere Menschen, denen das überhaupt nicht groß schwerfällt oder denen das auch nicht so viel Energie raubt wie mir. Und das dann auch nochmal zu verstehen, da war das auch wichtig, glaube ich, für mich, diese Diagnose im Hintergrund jetzt zu haben bei mir mit ADHS. Und gleichzeitig dachte ich mir, ja, das ist wahrscheinlich schon auch mehr als ADHS. Also auch wenn immer wieder die Menschen zu mir sagen, ist so geil, ja, sie können nicht autistisch sein, weil sie sind in der nonverbalen Kommunikation so gut. Also sie halten so gut Augenkontakt, hat der Kinderpsychiater meines Sohnes zu mir gesagt. Sie halten so gut Augenkontakt, da ist kein Autismus da. Wo ich dann lachen muss, weil ich mir denke, wenn du wüsstest, entweder halte ich ganz intensiven Augenkontakt, weil ich weiß, dass es wichtig ist, aber am liebsten würde ich eigentlich auch wegschauen. Ich brauche es nicht, Menschen anzugucken. Ich mache es nur, weil es unhöflich ist, es nicht zu tun. Und ganz oft, wenn ich Menschen angucke, in die Augen und die gucken zurück, dann tut das mir im Auge weh. Es fühlt sich an, als wären da Blitze, aber so Lichtblitze, die mich blenden. Und es tut mir richtig weh, dass ich manchmal auch schmerzhaft die Augen richtig zumachen muss. Aber das sage ich niemandem. Wie so viele andere Dinge, die ich einfach niemandem sage, weil sie komisch sind oder weil ich auch keine Ahnung habe, was sie bedeuten oder ob sie überhaupt etwas bedeuten. Aber ich muss dann immer schmunzeln, wenn es heißt, ja, sie würden bei einer Autismusdiagnose komplett durchfallen. So, ja, mein Sohn fiel im SPZ auch erstmal beim Vortest für seinen Autismus komplett durch. Oh, jetzt hat sich meine Tochter angezogen. Super siehst du aus. Richtig schön. Richtig schön. Das war ja auch noch im April. Kleiderschrankwechsel der Kinder. Hier muss man ja dann auch plötzlich gucken, wenn es wieder über 20 Grad hat, haben die Kinder noch kurze Hosen und T-Shirts, die ihnen passen. Und das sind tatsächlich Sachen, die mache ich lieber selber. Da bin ich schon auch sehr eigen bei den Klamotten meiner Kinder. Könnte auch mein Mann machen, aber ja, das mache lieber ich. Also da gucke ich lieber, dass das Sachen sind, die ich dann cool finde, die ich dann schön finde. Aber auch das habe ich im April dann noch gemacht, dass ich hier jede Menge online nachgeshoppt habe und geguckt habe. Erstmal schaue ich immer auf Vinted. Gibt es noch Sachen gebraucht, die passen? Aber dann finde ich das so schwierig, weil das sind ja auch so viele Dinge, die die Kinder dann brauchen. Und ich gucke dann immer bei diesen einzelnen Verkäuferinnen, ob ich ein Paket machen kann, ob die noch mehr Hosen in der Größe haben oder T-Shirts. Und meistens haben sie es dann nicht. Und dann ist es so, oh Gott, eine Stunde verzweifelt nach Dingen gesucht. Und am Ende bist du doch irgendwo wieder ja, in einem größeren Online-Shop und kaufst halt alles auf einmal. Aber das war im April auch noch. Dann war im April auch noch eine Sache mit unserer Tochter, die mir jetzt neulich erzählt wurde. Die ist einfach immer noch nicht so richtig in ihrem Kindergarten angekommen. So, jetzt habe ich natürlich die Türe wieder zugemacht und jetzt ist sie draußen, weil das kann ich nicht vor ihr sagen. Aber ich habe das Feedback von einer anderen Mama bekommen, dass sie unsere Tochter jetzt öfter richtig dolle weinen gesehen hat im Kindergarten und sie das Gefühl hatte, mich darauf anzusprechen. Und das ist eine Mama, die ist eigentlich super tough. Ich würde die so einschätzen, dass die nicht übertreibt und dass die auch nicht so, ja, wegen einem kleinen Muckenschiss mich anspricht, sondern das ist eine richtig taffe Jungsmama, die hat zwei richtig wilde Kerle und die kam echt besorgt auf mich zu und meinte so, hey, sag mal, du, ich habe mir Sorgen gemacht um deine Tochter, ich habe die im Kindergarten gesehen und die hat so schlimm geweint, hast du das mitbekommen, hat der Kindergarten dich informiert? Und nein, der Kindergarten hat mich nicht informiert. Auch das ist was, das muss ich jetzt im Mai nochmal angehen. Unsere Tochter hat mehrfach in den letzten Monaten auch gesagt, dass sie in einen anderen Kindergarten möchte. Und das ist so ein Hin und Her für mich, weil ich weiß, dass es in dem Kindergarten in den letzten Monaten wild zuging. Und ich glaube aber, diese wilde Phase ist vorbei und ich hoffe, dass es eigentlich jetzt ruhiger wird und dass sie jetzt die Möglichkeit hat, auch wirklich dort anzukommen. Aber ihr müsst euch vorstellen, die ist seit September jetzt in dieser Einrichtung und sie ist immer noch nicht ganz angekommen. Und das ist auch ein Thema, das wir jetzt im April hatten, wo es auch viel darum ging, wie kann man ihr nochmal helfen, jetzt sich wohler zu fühlen in der Einrichtung, wie lange wollen wir es noch probieren und welche Alternativen gibt es überhaupt. Also auch das ist ein Thema, das mich gerade beschäftigt. Sie isst dort nicht zu Mittag, gar nichts. Also sie rührt das Essen dort nicht an und wir dürfen das Essen aber auch nicht mitnehmen, aus Lebensmittelschutzgründen. Das sind so Sachen, wo ich denke, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Wir zahlen jeden Tag 5 Euro für dieses biologisch regionale, frisch zubereitete, tolle Kindergartenessen. Jeden Tag. Für jeden Tag, für jede Mahlzeit zahlen wir als Eltern 5 Euro. Und unsere Tochter rührt es nicht an und wir dürfen es auch nicht mitnehmen. Und da habe ich jetzt schon 2-mal mit Erziehern gesprochen und gesagt, hey, das ist nicht okay. Weil bei unserer Tochter ist es ja nicht so, dass die das mal nicht mag oder dass wir es jetzt irgendwie mal mitnehmen wollen, das Essen, weil wir früher, keine Ahnung, in Urlaub fahren oder so. Sondern sie isst das einfach nicht, weil es ihr dort zu laut und zu wuselig ist im Kindergarten. Könnt ihr euch eure eigenen Gedanken dazu machen, ne? Und da muss ich eben auch noch im Mai wieder ran und das mit denen besprechen, dass wir das Essen einfach mitnehmen dürfen, weil es geht halt nicht, dass ich meine Tochter am Nachmittag abhole und dann nochmal was zu essen kochen darf zu Hause. Also diese Zeit habe ich einfach nicht und ich selbst koche mir auch nichts zum Mittag, wenn ich arbeite, sondern ich mache mir einfach um 11 so ein Porridge, so ein Brunch-mäßiges Essen. Und das ist mein Frühstück und mein Mittagessen in einem. Naja, einfach schwierig. Also es waren irgendwie diesen Monat mit den Kindern 2 richtig schwierige Themen so da. Gleichzeitig ist das Buch rausgekommen und es ist ein total schönes Ereignis und hat mir trotz allem auch nochmal vor Augen geführt, wie anders selbst ich bin. Und das aktuellste Thema, das wir jetzt gerade dieses Wochenende eigentlich noch dann durchgehen wollen von meinem Mann und mir, ist der Urlaub. Also dadurch, dass ich jetzt auch die letzten Monate so viel gearbeitet habe. Ich war in den Osterferien, war mein Mann mit den Kindern im Urlaub und ich war zu Hause und habe gearbeitet. Ich habe das Hörbuch eingesprochen zu Anders Glücklich. Das kommt, glaube ich, Mitte Mai, falls es euch interessiert. Aber ich sage das auch nochmal auf Instagram, wann das Hörbuch dann da ist. Da habe ich das Hörbuch angesprochen und ich hätte so Lust auf Urlaub in den Pfingstferien, aber wir haben noch überhaupt nichts gebucht und wir kommen irgendwie nicht dazu, uns damit zu beschäftigen. Und das ist jetzt so das, was in der letzten Aprilwoche noch so Thema war, dass mein Mann immer wieder mit Ideen ankam, meinte, guck mal, wollen wir da hingehen. Und so einen Urlaub zu buchen ist halt auch mit, als neurodivergente Familie schwierig, weil wir einiges beachten müssen, vor allem was das Essen angeht. Also mir ist wieder aufgefallen in diesem Monat auch, was für krasse Picky Eater wir zu Hause haben. Wie selektiv meine Kinder essen, dass eigentlich nie das gegessen wird, was ich kochen möchte. Und mir kam dadurch auch, ich habe früher super gerne gekocht. Also als ich ausgezogen bin von zu Hause und Studentin war, da hat mir das total Spaß gemacht. Das hat mich runtergebracht und mich geerdet. Und auch als ich dann mit meinem Mann zusammengezogen bin und wir noch keine Kinder hatten, da habe ich so gerne gekocht und ich habe auch so coole Sachen gemacht und ich habe so schöne Kochbücher. Und ich habe mich jetzt längere Zeit gefragt, warum ich aufgehört habe zu kochen und auch immer mit so einem Schuldgefühl. Und ich dachte mir so, oh, ich koche so schlecht für meine Kinder und ich koche so wenig. Und jetzt ist mir diese Woche einfach so eingefallen, ja, natürlich koche ich wenig und auch schlecht, weil meine Kinder das alles nicht essen und alles nicht essen wollen. Und dann, wenn man sich da mal so ein bisschen damit beschäftigt, mit diesem Essensthema, und ich habe dann auch so mal ein bisschen mich da eingelesen, dann kriegt man da auch tolle Ideen an die Hand, wie es vielleicht auch mit Picky-Eatern besser werden könnte, indem man die in die Essenszubereitung einbindet und mit denen auch zusammen das Essen macht, also einkauft, zubereitet und so weiter. Und ich erinnere mich auch, dass die wenigen Male, wo ich dann auch wirklich so mal mit den Kindern das Essen gemacht habe, also wir backen gerne zusammen, machen gerne zusammen Süßspeisen, aber wirklich so Essen zusammen machen, machen wir selten. Da hat es oft gut funktioniert und auch unser Sohn hat dann manchmal so, ich weiß noch, wie ich was mal, ich habe mal was so mit Paprika gemacht und die dann geschnitten und dann war er so, oh, ich will mal die Paprika probieren. Dann hat er die probiert und ich war so, what? Und dann ist so in meinem Kopf gleich dieses, oh, ich würde das so gerne mit meinen Kindern angehen und ich würde so gerne mit den Kindern wieder dieses, lasst uns gemeinsam einkaufen gehen und dann lasst uns das Essen gemeinsam zubereiten. Aber Leute, das ist ein Full-Time-Job. Ohne Witz. Also keine Ahnung, da müsste ich mir vielleicht einen Tag in der Woche rauspicken, wo ich das mache, aber alleine mit beiden Kindern in den Supermarkt zu gehen, ist Hochleistung mit zwei neurodivergenten Kindern. Also unsere Tochter hat noch keine offizielle Diagnose, ne? Aber ich sehe schon einige Dinge bei unserer Tochter, wo ich sage, sie ist auf jeden Fall hochsensibel. Ob sie... Ich weiß nicht, ob sie da jetzt in eine Autismus-Spektrum-Störung reinfallen könnte, ist schwierig. Wenn, dann wäre es eine komplett andere wie bei unserem Sohn. Das ist wirklich krass, weil die sind die kompletten Gegensätze voneinander. Das ist brutalst. Also das, in was sie überempfindlich ist, da ist unser Sohn unterempfindlich und andersrum. Und ist ja auch egal, aber so allein dieses in den Supermarkt gehen ist super herausfordernd. Und dann mit beiden so in der Küche zu stehen, dann müsste ich wahrscheinlich mit ihr in der Küche stehen und mit ihm und das im Wechsel machen. Und die Kinder zu einer gesunden Esskultur heranzuführen oder denen einfach mal verschiedene Nahrungsmittel anzubieten, vorzustellen, die mit denen zuzubereiten, das ist auf jeden Fall ein Halbtagsjob. Und ich würde das so gern tun, ich würde so viele Dinge so gern tun für meine Kinder, aber die Zeit fehlt. Und ja, und gleichzeitig frage ich mich auch, was sind meine Prioritäten und wie möchte ich die auch jetzt gestalten, wo das Buch draußen ist. Das Buch war ja jetzt auch sehr zeitaufwendig für das letzte Jahr, also in den letzten 13 Monaten war das Buch einfach sehr präsent und da habe ich jetzt auch wieder Kapazitäten und ich glaube, wenn wir dann den Urlaub gebucht haben, den ich unbedingt buchen will für die Pfingstferien, dann möchte ich den Urlaub auch mal dafür nutzen, mich für den Rest dieses Jahres so energetisch neu aufzustellen und mal zu gucken, wo möchte ich meine Zeit jetzt, für was möchte ich die verwenden? Und möchte ich vielleicht wirklich so einen Tag für die Kinder machen, in dem ich aufs Essen achte, an dem wir zusammen irgendwie Essen zubereiten und uns ja, gesunder Ernährung widmen. Also unsere Tochter ist total gesund, aber auch sehr selektiv und unser Sohn ist halt extrem selektiv und leider Gottes auch echt ungesund. Aber der kriegt Nahrungsergänzungsmittel und es ist mit der Kinderärztin auch alles abgesprochen und alles total fein. Überraschenderweise, die sagt immer zu mir, Frau Demirel, entspannen Sie sich. Die deutschen Eltern oder vor allem die deutschen Mütter übertreiben komplett, was die Ernährung ihres Kindes angeht. Und das ist total alles voll im Rahmen. Aber ja, genau, das ist so ein Thema, was ich wahrscheinlich jetzt im Urlaub mal angehen will, wo ich euch dann auch mitnehmen möchte. Und ich freue mich tatsächlich auch drauf, jetzt neue Projekte anzustoßen mit den Kapazitäten, die ich jetzt wieder habe, weil das Buch jetzt da ist. Ich freue mich riesig, wenn ihr das Buch supportet. Leute, ihr könnt mir einen ganz großen Gefallen tun, indem ihr Anders glücklich 5 Sterne auf Amazon gebt. Das könnt ihr machen, auch wenn ihr das Buch nicht über Amazon gekauft habt, aber ein Amazon-Konto habt. Zum Beispiel alle, die das Buch über die Autorenwelt gekauft haben, mit dem Lesezeichen und dem Armband. Das habe ich übrigens auch an das Armband. Mein Sohn hat auch eins. Meine Tochter hat auch eins. Das ist total süß. Mein Mann könnte eigentlich auch noch eins haben. Gott, dem habe ich noch gar keins angeboten. Ja, es ist auf jeden Fall total süß mit diesen Armbändern und ich sehe auch einige von meinen Freundinnen jetzt mit den Armbändern und von euch habe ich schon viele Fotos bekommen mit dem Armband. Also ihr könnt das noch ein letztes Mal supporten, indem ihr es auf Amazon bewertet. Das ist einfach auch für den Algorithmus ist es wichtig, denn Bücher, die viele Bewertungen in kurzer Zeit erhalten, werden einfach als relevanter eingestuft, genauso wie mit dem Podcast. Also auch Hi Baby voll gerne abonnieren, mit 5 Sternen bewerten, einen Kommentar dalassen, wie das der Freddy so vorbildlich auf Spotify immer macht. Ich habe ja schon 2-mal den Freddy ausgerufen, wie beim Bademeister. Freddy, bitte an den Eingang kommen. Und beim 2. Mal hat er sich echt gemeldet, der Freddy. Und jetzt haben wir ein paar Mails hin und her geschickt, weil ich einfach auch mal Danke sagen wollte für diesen krassen Support von Freddy. Und ich finde es auch so lustig, es kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, oh, ich glaube, du kennst mich gar nicht, aber ich bin die auf Instagram und ich schreibe dir auch schon seit Jahren und ich kenne euch schon. Also das ist auch ganz lustig. Die Leute denken immer, ich würde das gar nicht wissen oder ich würde sie gar nicht kennen oder ich würde das gar nicht zuordnen können oder ich kann mir die Namen auf Instagram auch nicht merken. Doch, das kann ich. Wahrscheinlich auch neurodivergentes Hirn mäßig, wenn ihr die gleichen Spitznamen auf eurem Handy habt oder auf Spotify habt, wie jetzt auf Instagram und so weiter. Dann kann ich euch einander zuordnen und weiß auch ziemlich genau, wenn wir schon öfter geschrieben haben, eure Historie oder unsere Historie. Und ich freue mich einfach unglaublich über diese schöne Community und dass ihr da auch so, ja, so das Buch so mittragt und das auch so wirklich zu eurem eigenen Projekt mitmacht. Also vielen, vielen Dank dafür. Das weiß ich echt zu schätzen. Jetzt genießt noch diesen Sonntag, wenn ihr es am Tag der Veröffentlichung hört oder einfach die erste Maiwoche, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, freut euch auf den nächsten Aha-Moment. Also der Aha-Moment kommt jetzt auch wieder wöchentlich, das war einfach in den letzten Wochen, Leute, OP und Buchrelease war einfach viel. Aber das ist jetzt alles rum und jetzt kann auch wieder die Regelmäßigkeit hier einkehren und ein paar schöne neue Ideen. Eine genau war auch dieses, ich hatte mal auf Instagram angesprochen, dass ich so einen Tag in der Woche machen will, an dem wir unsere Kinder nicht, an dem wir uns an unseren Kindern nicht rumnörgeln. Irgendwie der nörgelfreie Freitag oder so. Und das würde ich gerne einführen. Das finde ich nämlich voll schön und voll wichtig, dass wir so einen Tag in der Woche haben, an dem wir mit den Kindern nicht, an dem wir denen kein negatives Feedback einfach geben und nicht rumnörgeln. Das will ich auf jeden Fall starten. Und dann habe ich noch so eine andere kleine schöne Idee, eine Offline-Idee. Die hat was mit den SOS-Kinderdörfern zu tun. Da würde ich gerne einen Fuß reinkriegen und einfach was vor Ort dort machen mit den besonderen Kindern dort. Das ist auch noch so ein Projekt von mir. Also ich habe ein paar richtig schöne Herzensprojekte jetzt in meinem Kopf und eben auch Sachen für meine Kinder, die ich priorisieren will. Und dann muss ich einfach mal gucken, wie es jetzt hier so weitergeht. Aber der Podcast bleibt selbstverständlich erhalten. Das ist ganz klar. Der ist ja das Flaggschiff und das Zugpferd hier. So, Leute. Jetzt habe ich euch schon alles gewünscht, ne? Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Wir hören uns am Mittwoch wieder oder ansonsten am Sonntag wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.